Okay, welcome to our lecture this Friday. I apologize for not showing up on Monday. I hope you all reached earlier trains or buses so you could take something out of my missing. Okay, so what we have discussed last Friday was the rest of the nucleosynthesis of the elements. And here we are focused on the heavy elements, especially the proton-rich ones that are produced in the so-called P process. This is actually a collection of different processes that are thought to contribute to these abundances. And then I've introduced very briefly that there is a number of other processes to explain abundances, for example, of light, very light elements like lithium and beryllium by gamma cosmic ray induced fission, or, for example, the Nu process, which explains or is one source or one possibility to explain the abundance of odd-odd nuclei. And finally, there is radioactivity, which changes sometimes isotopic abundance patterns, especially on Earth then. And then we started with the last big part, so to say, of this lecture series, which is about galaxies and the universe. And as before, we started with the one galaxy that is closest to us, the Milky Way galaxy, which we will finish today. And here I started with some historical remarks and then took a brief step aside how difficult or not it is to count stars appropriately. And then we started discussing the structure of the Milky Way. And here we had already the galactic disk and its components, and also the galactic bulge with the bar. Okay. Ja, und da machen wir heute weiter, also mit ein paar Tagen Verzögerung machen wir jetzt weiter, die Struktur der Milchstraße zu Ende zu diskutieren. Was noch fehlt, ist, und was auf dieser Abbildung letzten Freitag auch dargestellt war, das ist der sogenannte galaktische Halo. Der ist kugelförmig, im Gegensatz zu den anderen Teilen, die ich vorgestellt hatte, und hat einen Durchmesser von etwa oder größer als 100 Kiloparsec. Damit wird dann auch klar, dass diese Zeichnung, die ich gezeigt hatte, dass die nicht maßstabsgerecht war. Und auch der galaktische Halo ist aufgebaut aus verschiedenen Teilen. Zum einen aus etwa 150 Kugelsternhaufen. Die umkreisen das Zentrum in etwa 50 Kiloparsec Entfernung, also so im Mittel. Und Diese Kugelsternhaufen haben insgesamt eine Masse von etwa 3 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen in sich vereint. Und die Helligkeit ist etwa 0,1 mal 10 hoch 10 Sonnenluminositäten. Die sind sehr metallarm. Wir hatten das ja am letzten Freitag immer angegeben mit dem Verhältnis von Eisen zu Wasserstoff. Und das ist hier alles im negativen Bereich, geht ja bis zu den niedrigsten Werten, die wir eigentlich kennen. Und dann auch nur hinauf sozusagen bis minus 0,5. Und das war die das waren die Population 2 Sterne. Aufgrund dieser dieser geringen Metallizitäten, die da vorkommen, geht man davon aus, dass diese Kugelsternhaufen sehr alt sind. Da gibt es dann verschiedene Schätzungen, die laufen so zwischen 11 und 13 Milliarden Jahren. Also das sind Anhäufungen von Sternen in so einem Sternhaufen. Dann gibt es noch eine weitere Komponente, das findet man unterschiedliche Namen im Deutschen dafür. Die werden teilweise direkt aus dem Englischen übersetzt Feldsterne genannt. Anderswo findet man auch den Begriff Schnellläufer aufgrund ihrer Geschwindigkeiten. Im Englischen sind das die Field Stars. Und die haben, die heißen deshalb auch Schnellläufer, weil sie eine relativ große Geschwindigkeitskomponente bezüglich der Sonne haben. Also sie bewegen sich mit ganz anderen Geschwindigkeiten als die Sonne und darum werden sie Schnellläufer genannt. Die gehören dann auch nicht zu einem dieser Kugelsternhaufen dazu, sondern das sind einzelne Sterne. Und der Abstand zum Zentrum ist relativ groß. Und darum war lange Zeit nicht klar, ob die wirklich gravitativ an die Milchstraße gebunden sein können oder ob die nur, wie zum Beispiel so eine, wenn man eine Raumsonde losschickt, dann machen die ja auch öfters, also machen die ja auch, um Geschwindigkeit aufzunehmen, solche, wie heißen das auf Deutsch? Ja, also so ein Swing, genau, Swing by, das heißt auf Deutsch, glaube ich, genauso. Und da sind die ja kurzzeitig eben im Gravitationsfeld des Planeten drin, aber eben nicht, nicht dauerhaft, sondern es wird gerade dazu benutzt, dass sie eben weiter nach draußen kommen. Und es gibt also auch Theorien, die zumindest einzelne dieser Schnellläufer auch in diese Kategorie einordnen. Also eine hohe Geschwindigkeitskomponenten relativ zur Sonne. Und Abstand zum Zentrum. Mehrere hundert Kiloparsec. Das ist der Teil der sichtbaren Materie, der den galaktischen Halo ausmacht. Es gibt einen Bestandteil, den wir in der elektromagnetischen Strahlung nicht beobachten können, den wir nur sehen aufgrund der gravitativen Wirkung, die er hat. Und das ist der Dark Matter Halo oder der Halo, der aus der dunklen Materie aufgebaut ist. Also der macht sich nicht diese Form von Materie, die nennt sich deshalb dunkle Materie, weil sie sich einfach nicht in Form von elektromagnetischer Strahlung oder auch anderen Strahlungsformen wie Synchrotronstrahlung zum Beispiel bemerkbar macht. Und letztlich muss man diese dunkle Materie und ihre Dichteverteilung, Ausdehnung innerhalb der Milchstraße aber einbringen, um die komplette Dynamik der Milchstraße korrekt beschreiben zu können, beziehungsweise alles, was an gravitativer Wirkung zu sehen ist, eben korrekt modellieren zu können. Darum geht man davon aus, dass es sich bei dieser Form von Materie, muss es sich also um Teilchen handeln, die zumindest gravitativ wechselwirken. Sie dürfen aber eigentlich nicht anderweitig wechselwirken, denn sonst würden wir sie eben auch über Strahlungsprozesse beobachten können. Und ja, die Natur dieser Materie, die ist nicht geklärt. Es gibt verschiedene Ideen, was das sein könnte. Man hat auch verschiedene Namen vergeben, zum Beispiel schwach wechselwirkende Teilchen, weak interacting particles, auch weak interacting massive particles, also es müssen massive Teilchen sein, die aber eben nur ganz selten mit der uns bekannten Materie, also der strahlenden Materie, wechselwirken. Und da gibt es verschiedene Experimente, die sich dieser gravitativen Wirkung, die diese Materie haben muss, bedienen wollen, um das jetzt tatsächlich als ein Teilchen nachzuweisen. Was Sie sich merken sollten, ist, wenn es um dunkle Materie geht, dann meint man eben immer solche, die nicht sichtbar in Strahlung ist und sich nur durch ihre gravitative Wirkung bemerkbar macht. Man weiß auch von anderen Galaxien, dass es also nicht was ist, was jetzt die Milchstraße in irgendeiner Form auszeichnet, sondern auch in allen anderen Galaxien, wo man das soweit bestimmen und rechnen kann, ist eben klar, dass man solche dunkle Materie Halos braucht. Nee, da dominiert die Sonne, die gravitative Bindung. Also es geht da wirklich um die Gravitation auf den großen Skalen, also in diesen Kilo.
Das stimmt doch, aber der Mondtheorie, die sagt, auf große Skalen ist das mit den mutischen Gesetzen nicht mehr ganz so, sondern es müsste leicht modifiziert werden. Hat den Vorteil, dass man die ganze Esoterik hat, nicht nur dunkle Materie.
Ja, okay. Ich kenne die Theorie jetzt nicht gut genug, aber es ist immer ein Problem, wenn man, also was immer problematisch ist, ist, dass man ja dann alle anderen Sachen auch dagegen testen muss. Also nur die dunkle Materie wegzubekommen, das reicht ja nicht. Das ganze restliche Weltbild muss ja auch erhandelt bleiben. Das kann ich jetzt von der Theorie jetzt nicht sagen, aber es ist zum Beispiel, was sehr ähnlich ist, ist ja mit der dunklen Energie, die man ja auch braucht, um jetzt Kosmologie zu erklären. Und da gibt es auch Ideen, die dann sagen, naja, dann machen wir halt die Lichtgeschwindigkeit variabel. Das ist wunderbar, dann brauchen wir keine dunkle Energie mehr, aber alles andere bricht zusammen. Ja, also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das hat sicher einen Wert, solche Theorien zu entwickeln, weil sie ja eben die Möglichkeit bieten, eben diese Probleme zu umgehen, aber man muss dann immer schauen, dass man die irgendwie so mit dem Rest verheiratet, dass das noch ein gesamtes, stimmendes Bild gibt. Okay. Gut, das Schöne ist eigentlich, also was heißt schön, wenn man denn dann erstmal diese dunkle Materie hat, dann könnte man eben auch wieder diese Schnellläufer hier in das gravitative Feld sozusagen mit einbinden oder erklären, warum es die in dieser Form gibt. Die ist auch kugelförmig verteilt, zumindest ergeben das die Rechnungen so. Und zwar auch über die Grenzen der sichtbaren Galaxie hinaus. D- Das ist auch wichtig, wenn man, insofern ist es von Vorteil, das einzuführen, wenn man später verstehen will, wie Galaxien miteinander wechselwirken können, dann ist es eigentlich auch wichtig, dass sie diesen dunklen Materie-Halo haben. Und es gibt Abschätzungen für die Masse. Und zwar gibt es da einmal bis zu einem Durchmesser von 50 Kiloparsec die Abschätzung von etwa 5,4 mal 10 hoch 11 Sonnenmassen. Und insgesamt von etwa 190 mal 10 hoch 10 Sonnenmassen. Und vom Alter her geht man davon aus, dass das mit der Bildung der Galaxie sich eben auch diese dunkle Materie ja, angesammelt hat, oder vielleicht umgekehrt besser gesagt, heute geht man eigentlich davon aus, dass es dass die dunkle Materie sozusagen die leuchtende Materie angesammelt hat und dann Galaxien dort entstanden sind, wo es eben Verdichtungen in dieser dunklen Materie gab. Okay. Gut, gibt es zur Struktur der Milchstraße noch Fragen von Ihrer Seite? Okay, dann machen wir weiter. Jetzt wissen wir also zumindest aus den Beobachtungen, aus welchen Teilen die Milchstraße aufgebaut ist, wie sie aussieht. Ich habe jetzt auch schon von Geschwindigkeiten gesprochen, die die einzelnen Komponenten zum Beispiel relativ zur Sonne haben. Und da stellt sich die Frage, wie kann man diese Geschwindigkeiten überhaupt bestimmen? Dafür muss man ja die Kinematik der Milchstraße kennen. Und das ist jetzt nicht so einfach, wie sich das zunächst anhört. Also es hat ja den Vorteil, die Milchstraße können wir, die einzelnen Elemente, Sterne, Komponenten der Milchstraße, die können wir gut beobachten, weil wir selber Mitglied davon sind, also nah dran sind. Aber wenn es an die Kinematik geht, wird dieses Teil des Ganzen sein eine Schwierigkeit, weil wir uns eben mit der Milchstraße ja, mitbewegen, die Bewegungen mitmachen, und diese Bewegung von uns selber als Beobachter, die muss man rausrechnen, wenn man eben versuchen will, das Ganze von außen betrachtet zu verstehen. Und das Erste, was man dann immer machen muss, ist ein Koordinatensystem festzulegen. Das hatten wir ja auch ganz zum Beginn der Vorlesung, als wir zum Beispiel Äquatorialkoordinaten eingeführt hatten, beziehungsweise da diskutiert haben, was denn eigentlich ein sinnvolles Koordinatensystem ist, wenn man die Lage von Sternen beschreiben will. Ja, und das Koordinatensystem, was man da verwendet, sind zunächst einfach galaktische Koordinaten, die sich an der Symmetrie des Objekts orientieren, also ausnutzen, dass die Milchstraße so eine Scheibenform hat und diese Scheibe letztlich verwenden, um den Äquator im System festzulegen, beziehungsweise eine Ebene festzulegen. Was man da macht, ist, man legt einen Äquator in dem Koordinatensystem fest, und der ist der Schnitt der Scheibe, also von der Disk der Milchstraße mit der Himmelskugel. Und da kriegt man bezogen auf den Himmelsäquator eine Neigung von 62,6 Grad. Okay. Und wie das Ganze dann aussieht, das ist am besten in dem Bild hier zu erkennen. Also wir als Beobachter, die Sonne, die sitzt hier und das galaktische Zentrum, das soll dann hier außen, also hier sitzen. Das heißt, diese Entfernung hier, das sind die 8 Kiloparsec, die wir in der letzten Stunde besprochen hatten. Und wenn man jetzt sich die Ebene anschaut, die also Sonne und galaktisches Zentrum aufspannen, dann ist das hier angedeutet durch diesen Schnitt. Und dann sieht man hier diese 62,6 Grad mit dem Himmelsäquator. Was hier zusätzlich noch eingezeichnet ist, ist die Ekliptik der Erde. Und dann haben wir hier die verschiedenen Nordpole, also einmal den galaktischen Nordpol, der steht also jetzt senkrecht auf dieser Scheibe drauf, die der galaktische Äquator umschließt. Das gleiche gilt dann für den Himmelsnordpol, der steht eben senkrecht auf dieser Ebene hier. Und dann haben wir noch den Nordpol der Ekliptik, der steht senkrecht hier auf diesem Kreis. Was, wenn man da mit dem räumlichen Sehen so ein bisschen Probleme hat, also all diese drei Punkte, diese drei Nordpole, die liegen hier auf dieser vorderen Hälfte der Kugel, die da angedeutet ist. Ja.
Es sieht so aus, als ob mal wieder die Erde im Zentrum der Welt steht. Aber ist es nicht so, dass das Zentrum der Milchstraße ist, von dort aus eigentlich gerechnet?
Ja, kommt gleich. Also das ist nur, um zu veranschaulichen, wie diese galaktischen Koordinaten sich jetzt in die anderen Koordinatensysteme einfügen. Genau. So, wenn man jetzt nämlich diese Ebene hier dann nimmt und damit das Zentrum der Galaxie ins Zentrum des Koordinatensystems setzt, dann muss man eben diese Fläche hier beachten, also sich in dieser Fläche zum Beispiel bewegen oder angeben, wo in dieser Fläche man sich bewegt und angeben, wie weit man daraus rausgeht. Und das wird dann immer parallel in Richtung des galaktischen Nordpols gemacht. So, und das sieht dann so aus. Also dieser rote Kreis hier, das ist jetzt eben das Rote auch auf der Folie vorher und das ist dann eben von der Sonne aus in Richtung galaktischem Nordpol geschaut. Und die galaktische Länge, die wird dann angegeben hier als Winkel in dieser Ebene. Hier ist die Rotationsrichtung der Galaxie eingezeichnet. Man braucht den Abstand vom galaktischen Zentrum. Dann braucht man diesen Winkel, der sich also in der Ebene befindet. Und weil die Sterne ja nicht zwingend in der Ebene sind, sondern auch nach oben gehen, hat man noch die Breite eingeführt, dieses B hier. Das wird auch in Grad gemessen. Und genau wie wir das auch bei den Koordinatensystemen zur Sternbeobachtung gemacht haben, legt man dann, um diese Gradzahl abzuzählen, immer einen Großkreis durch den galaktischen Nordpol hier oben. Also man muss ja festlegen, auf welchem Kreis man sozusagen diesen Winkel zählt. Und das ist hier gemacht und ich hoffe mit dieser Farbkodierung kriegt man das hoffentlich hin, das in das ganze andere System so ein bisschen zumindest einzubetten. Es ist nicht so einfach, diese galaktischen Koordinaten jetzt direkt umzurechnen, zum Beispiel in Äquatorialkoordinaten. Da zeige ich Ihnen gleich noch eine Karte dazu. Diese Koordinaten, wie sie jetzt hier eingeführt worden sind, haben so ein bisschen das Problem, da die Breite und Länge ja sozusagen von der Sonne aus gerechnet werden, ist es ja innerhalb der Milchstraße ein bewegtes Koordinatensystem. Das bewegt sich ja mit der Sonne ums Zentrum der Galaxie. Und um das zu umgehen, kann man, gerade wenn es dann darum geht, eben Geschwindigkeiten festzulegen, auch noch ein zweites Koordinatensystem einführen, was aber jetzt von der Lage her dann ganz ähnlich ist. Das ist dann hier dargestellt. Also da haben wir wieder in Rot eben diese Ebene und in, in Orange hier dargestellt, die Richtung zum galaktischen Nordpol. Und jetzt führt man Koordinaten ein, Zylinderkoordinaten, wo der Abstand vom galaktischen Zentrum aus gemessen wird. Das ist dieses R hier. Die Höhe über der, über der Scheibe wird in Z angegeben und die Position, ab wo man die Höhe misst, mit diesem Winkel Theta hier. Dieses zunächst mal sieht das jetzt auch nicht einfacher aus, aber man hat mit so einem Koordinatensystem jetzt die Möglichkeit, dieses Bewegen der Sonne rauszurechnen, indem man die Zylinderkoordinaten immer anpasst, zum Beispiel an die lokale Umgebung der Sonne, also in irgendeiner Form einen Mittelwert bildet und damit zumindest die, die Eigenheit der Sonnenbewegung dann rausrechnen kann. Und die Werte, die jetzt hier oben noch angezeigt sind, das ist letztlich, das sind einfach die Einheitsvektoren, die zu dem Koordinatensystem hier gehören. Und wenn man jetzt die Geschwindigkeit eines Sterns bezogen auf die Sonne angeben will, dann kann man sich eben in ein solches Zylinderkoordinatensystem begeben, das bezogen auf die Sonne in Ruhe ist. Und dann sind die Geschwindigkeiten einfach die Ableitungen der Koordinaten entlang dieser drei Richtungen. Und umgekehrt, wenn man es jetzt eben so haben will, dass man alles aufs Zentrum bezieht, dann nimmt man eben die Koordinaten, die sich dann, wo man die Sonnenbewegung rausrechnet. Das kommt dann immer, in welchen Koordinaten man rechnet, das kommt dann immer darauf an, was sozusagen Ziel der Sache ist. Will ich den Ort eines Sterns zum Beispiel möglichst genau angeben oder will ich seine Geschwindigkeitskomponenten möglichst gut relativ zur Eigenbewegung der Sonne bestimmen? Okay, aber im Prinzip, was so diese ganzen, also die Winkel zum Beispiel, diese Neigungswinkel und sowas angeht, das ist hier natürlich identisch, weil ja auch dieses R und Theta sich in der Ebene hier bewegen und das Z ja parallel eben auch Richtung Nordpol zeigt. Wenn man die Gleichungen dann aufstellt, wie man diese ganzen Koordinaten ineinander umrechnet, dann sieht man ganz schnell, dass es in der einen Richtung, nämlich von Äquatorialkoordinaten auf galaktische Koordinaten, noch einigermaßen nett aussieht. Man hat natürlich jede Menge Winkelfunktionen damit drin, die diese ganzen Neigungen und alles beachten. Gerade wenn es dann an Geschwindigkeiten geht, wo man halt dann auch nochmal ableiten muss, die einzelnen Komponenten, dann wird das ein bisschen unschönes oder großes Gleichungssystem. Und was insbesondere schwierig ist, ist die eindeutige Rückrechnung. Also wenn Sie an Winkelfunktionen denken, dann wissen Sie ja alle, Sinus, Cosinus, das sind periodische Funktionen. Das heißt, die Werte, die Sie da für die Winkelfunktion rausbekommen, die kann zu zwei Winkeln gehören. Und wenn Sie die Position aber hier angeben wollen, dann müssen Sie sich für den richtigen Quadranten entscheiden. Und weil das nicht so ohne weiteres möglich ist, haben dann fleißige Menschen solche Karten erstellt, die galaktische in Äquatorialkoordinaten umrechnen können. Und was Sie hier aufgetragen sehen, ist eben einmal Right Ascension, okay. Ja, und hier die Deklination. Und dann sind sozusagen in diesen, für diese Winkel, für Rektaszension und Deklination, die Sie hier als kartesisches Koordinatensystem sehen, die sowas wie Äquipotential Linien oder wie man das nennen mag, also die Linien gleichen Winkels, gleicher galaktischer Breite und gleicher galaktischer Länge in galaktischen Koordinaten aufgetragen. Das sind dann hier immer diese Kreise, die Sie sehen, und da ist, oder kreisförmigen, und da ist immer angedeutet, was Sie haben. Und da sehen Sie hier der galaktische Nordpol und hier unten ist dann der galaktische Südpol und hier angedeutet ist, bei welchen Werten das galaktische Zentrum sitzt. Und mit solchen Karten kann man dann eben, ohne zu rechnen, die entsprechenden Werte einfach ablesen. Haben Sie zu den Koordinatensystemen noch Fragen? Okay, also man merkt, wie schwierig oder nicht das ist, merkt man erst, wenn man das benutzen will und wenn man dann den Knoten im Kopf hat, wie jetzt diese ganzen Ebenen zueinander geneigt sind und man die einzelnen Werte interpretieren will. Ja, was dann wichtig ist, um die Kinematik der Milchstraße zu verstehen, ist sozusagen, sich als erstes mal anzuschauen, wir gehen ja davon aus, aufgrund, dass es dopplerverschobene Linien in den einzelnen Sternen zu beobachten gibt, dass in der Milchstraße in irgendeiner Form alles um dieses Zentrum rotiert. Und was man jetzt als erstes verstehen möchte, ist, wie diese Rotation denn aussieht. Hat das irgendwas mit dem Abstand zum Zentrum der Milchstraße zu tun? Wie kann man das beschreiben? Also man will jetzt versuchen, die beobachteten Daten umzusetzen in Werte, die man dann auch modellieren und damit was über die Struktur der Milchstraße verstehen kann. Und als erstes schaut man sich da eben die sogenannten Rotationskurven an. Diejenigen von Ihnen, die auch im Astro-Praktikum sind, die haben sowas vielleicht auch schon gesehen, wenn sie den Versuch schon hatten. Und diese Rotationskurven, die muss man nun bestimmen. Aus den Geschwindigkeiten der Sterne der Milchstraße, die man beobachtet. Das ist nun nicht so einfach, denn was wir immer nur zum Beispiel über Dopplerverschiebung beobachten können, das sind die radialen Komponenten der Geschwindigkeiten. Und das heißt aber ja nicht, dass der Stern sich exakt nur in diese Richtung bewegt, der kann sich ja auch noch in andere Richtungen bewegen. Und was uns für die Rotationskurven aber interessiert, sind die tatsächlichen Geschwindigkeitsvektoren. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man sowas überhaupt macht. Also zunächst mal, das ist eine Annahme für die folgende Skizze ist, dass wir Kreisbahnen oder nahezu Kreisbahnen ums Zentrum der Milchstraße haben. Und was man dann beobachtet, ist die 21-Zentimeter-Linie aus dem Wasserstoff. Und wenn man die, also wenn man sozusagen nicht die Sterne alleine bestimmen will, sondern auch schauen will, wie sich der Gas und der, wie sich Gas und Staub in der Milchstraße bewegen, dann muss man eben auf diese 21-Zentimeter-Linie zurückgreifen. Und um jetzt aber aus der Beobachtung quantitative Aussagen machen zu können, muss man davon ausgehen, dass es eine homogene Emission dieser 21-Zentimeter-Linie gibt. Also was man sich jetzt anschauen will, ist eben nicht nur die Bewegung der Sterne für die Rotationskurve, sondern auch die Bewegung dieses ganzen Gases und Staubs, der ja ganz offensichtlich noch zwischen den Sternen sich befindet und auch zur Milchstraße gehört, der ja zum Beispiel für die Abschwächung der Spektrallinien sorgt, die man beobachtet von Sternen. Okay, und wie funktioniert das jetzt? Also zunächst mal muss man die Geschwindigkeitskomponenten, die man da beobachtet, also die Geschwindigkeit zerlegen. Und was hier jetzt dargestellt ist, ist hier in der Mitte das galaktische Zentrum. Dann hier die 8 Kiloparsec Abstand zur Sonne. Und dann ist hier eingedeutet die Länge, die galaktische Länge. Und dann soll sich jetzt eben der Einfachheit halber zunächst mal die Sonne auf einer Kreisbahn ums galaktische Zentrum bewegen und auch diese Staub- und Gasteilchen. Und wenn wir dann hier mal eine Tangente an diesen innersten Radius dran zeichnen, das ist mit diesem Tangentialpunkt T hier gemeint, dann kriegen wir ja hier so eine Sichtlinie. Und was da jetzt auffällt, ist, dass die, die Geschwindigkeit sozusagen der Teilchen, die sich jetzt genau hier an diesem Tangentialpunkt befinden, das sind diejenigen, wo dann der ganze Geschwindigkeitsvektor durch die radiale Komponente beschrieben wird. Einfach, ja, aus der Definition raus, dass das hier der Tangentialpunkt an den Kreis ist und damit eben die, diese laterale, also das, was hier rot eingezeichnet ist, die senkrechte Komponente einfach verschwindet. Das heißt aber auch, wenn man entlang so eine Sichtachse schaut, dann gibt es immer einen Abstand zum galaktischen Zentrum, wo eben diese Radialkomponenten maximal werden. Und dann sieht man auch hier an diesen beiden Beispielen eingezeichnet drumherum, also einmal geht die laterale Komponente in die Richtung und einmal hierhin. Und aufgrund dieser Eigenschaften kann man dann auf den Geschwindigkeitsvektor selber, also das, was hier in schwarz eingezeichnet ist, rückschließen, in Abhängigkeit vom Abstand zum galaktischen Zentrum. Und so wie das jetzt hier eingezeichnet ist, funktioniert das auch geometrisch gut, solange man sich Abstände anschaut, die kleiner als die 8 Kiloparsec sind. Wenn man jetzt hier weiter nach draußen geht, dann sieht man hier das gleiche die gleiche Aufspaltung des Geschwindigkeitsvektors nochmal eingezeichnet. Und da ist dann aber schwierig, oder da muss man die Lateralkomponente auf eine andere Art und Weise bestimmen. Das möchte ich an der Stelle jetzt nicht näher ausführen. Das sollten Sie sich nur merken, dass es eben für die Bestimmung der Geschwindigkeitskomponenten einen Unterschied macht, ob Sie sich Emissionen aus einem Gebiet anschauen, was näher zum Zentrum liegt als die Sonne oder was weiter draußen liegt. Das ist so ähnlich, wenn Sie sich daran erinnern, wenn wir uns die Bewegung von den äußeren und inneren Planeten im Sonnensystem angeschaut hatten. Da hatten wir ganz ähnliche Effekte, wenn wir die Vektoren eben in ihre Anteile zerlegen wollten, dass man einfach bei den inneren Planeten eine andere Methode, ein bisschen andere Methode benutzen musste als bei den äußeren. Okay. Ja, wenn man sich diese Rotationskurven dann genauer anschaut, beziehungsweise dann eben auch diese Geschwindigkeitsvektoren genauer anschaut, insbesondere eben auch in Abhängigkeit von der galaktischen Länge hier, dann fallen zwei Sachen auf, nämlich zum einen in Sonnennähe, dass diese beiden Komponenten hier sich periodisch verändern und zum anderen was weiter weg von der Sonne beziehungsweise über die komplette galaktische Scheibe betrachtet auffällt, ist, dass diese Dopplerverschiebung der 21-Zentimeter-Linie abhängig davon ist, wie weit man sich jetzt vom galaktischen Zentrum entfernt befindet. Und das führt dann zu der Idee, das Ganze kann nur, dieses Bild kann nur zustande kommen, wenn die Scheibe, also wenn die Milchstraße nicht wie ein starrer Körper rotiert, also alle mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit, sondern wenn es da genauso wie auch zum Beispiel, wie wir es ja von der Sonne kennen, sowas wie eine differenzielle Rotation gibt. Also die Rotationsgeschwindigkeit ist abhängig davon, bei welcher galaktischen Länge man sich befindet. Okay, ich schreibe das erstmal auf und dann zeige ich Ihnen noch die zugehörigen Ergebnisse. Also wir haben hier unten Annahme mit den Kreisbahnen und dann brauchen wir die Radialkomponente. Aus der Dopplerverschiebung und die Lateralkomponente aus der Geometrie bezüglich des Tangentialpunkts. Für Abstände zum galaktischen Zentrum, die kleiner als die 8 Kiloparsec sind. Okay, und wenn man das sich näher anschaut, dann findet man, dass die Milchstraße differenziell rotiert. Und zwar kann man das beobachten in Sonnennähe, indem man sich jetzt anschaut, die Abhängigkeit der Radial- und Lateral- Komponente von der galaktischen Länge. Also diese Abhängigkeit, die man da beobachtet, die kann man erklären, wenn man sagt, dass die Milchstraße differenziell rotiert. Und wenn man das dann über die gesamte galaktische Scheibe bestätigt haben möchte, also dass es nicht nur ein Effekt ist, der jetzt in Sonnennähe zum Beispiel auftaucht, dann schaut man sich die Dopplerverschiebung der 21 cm Linie an. Ja, und sieht dann eben, dass die, ja, sehen wir gleich. Okay. Ich schiebe es gleich wieder hoch. So, das ist jetzt erstmal diese Abhängigkeit der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten, die man beobachten kann. Also das Bild, was hier auf der linken Seite dargestellt ist, das soll Ihnen zeigen, wie sich die Geschwindigkeiten, die Sterne tatsächlich haben, eben in diese Radial- und Tangentialkomponente zerlegen lassen und wie das abhängig ist von der Länge. Und was man dann erwartet, ist eben, dass so eine Sinus- bzw. Cosinus-Verteilung für die beiden Geschwindigkeitskomponenten herauskommt. Und wenn das jetzt rotiert wie ein starrer Körper, dann sollte das ja einfach ein richtiger Sinus und ein richtiger Cosinus sein. Und wenn man jetzt aber differenzielle Rotation hat, dann sind die Maxima und Minima gegeneinander verschoben, beziehungsweise man hat auch eine andere das kennen Sie auch schon, wir hatten sowas schon mal, als wir jetzt ist es weg. Okay, sag ich beim nächsten Mal. Also die, es ist einfach so, Sie müssen sich diese Funktion hier anschauen und dann vergleichen mit dem, was man tatsächlich beobachtet, und dann sieht man, dass man das nur mit einer differenziellen Rotation erklären kann. Wenn man sich die Dopplerverschiebung dieser 21 cm Linie anschaut, dann sieht man einfach, dass für Sterne, die sich, also wenn das hier die Sonne ist und hier die, die Bahn der Sonne beschrieben wird, um das galaktische Zentrum mit diesem Abstand R0. Und dann sind jetzt hier vier verschiedene Regionen eingezeichnet. Und da sieht man jetzt, dass diese Region C, die den minimalen Abstand hat, in dieser die größte Radialgeschwindigkeit ergibt. B und D, die sind nahezu gleich in diesem Spektrum hier, die sind ein bisschen verschoben. Wenn man sich dieses Bild genau anschaut, sieht man nämlich, dass B etwas näher an der Sonnenbahn sozusagen dran liegt als D. Also wenn man wirklich den Abstand zur Bahn bestimmt, darum sind eben hier so zwei getrennte Maxima eingezeichnet. Und wenn, wenn man sich jetzt anschauen würde, genau entlang der Sonnenbahn, dann wäre das hier natürlich null. Und für, wenn die Bahnen weiter außen liegen, dann werden die Komponenten ins Negative verschoben. Und anhand dieser Abhängigkeit entlang einer galaktischen Länge, also wenn man sozusagen in eine in die Richtung einer galaktischen Länge sieht, sieht man trotzdem diese verschiedenen Dopplerverschiebungen. Die verschiedenen Dopplerverschiebungen, und anhand dessen kann man eben schließen, dass die gesamte galaktische Scheibe differenziell rotieren muss. Okay. Ja, wenn man das dann angeschaut hat, dann kommt man auf so ein Bild. Das wird eben zum Beispiel auch im Praktikum verwendet in dem einen Versuch. Und was hier aufgetragen ist, ist jetzt mal so eine Rotationskurve. Da ist der Radius in Kiloparsec angegeben, also hier irgendwo bei 8, da sollte sich dann die Sonne befinden. Und hier die Rotationsgeschwindigkeit in Kilometern pro Sekunde, und da müssen Sie ein bisschen aufpassen, die hier unten an der Achse ist nicht die Null, das fängt bei 150 an. Und was man jetzt sieht ist, dass die Geschwindigkeit hier im Zentrum, also nahe dem Zentrum, da hat man eben wenig Messpunkte auch nur, da steigt sie steil an, und dann gibt es hier ein Minimum, dann hier so eine Art Maximum, und dann läuft das hier nach hinten aus. Aufgrund der großen Fehlerbalken, die die Messwerte haben, jenseits der 8 Kiloparsec, also hier sieht man sehr schön diesen Effekt, dass man außerhalb, also bei größeren Abständen zum Zentrum als die Sonne selber hat, mit einem anderen Verfahren die Geschwindigkeiten bestimmen muss, was einfach fehleranfälliger ist. Ja, und da sieht man eben ganz gut, aufgrund dieser großen Fehlerbalken, da kann man hier, ja, könnte man diverse Funktionen durchlegen, aber diese Rechnungen, die hier gemacht worden sind, also einmal in der Veröffentlichung, zu der dieses Bild gehört, beziehungsweise die Kurve von Burton und Gordon, zeigen eben beide, dass das hier nach hinten wahrscheinlich, also die hier veröffentlichte, zeigt, dass das da wahrscheinlich flach ausläuft. Und was hier gemacht worden ist, sind die Datenpunkte von verschiedenen Messungen also zu sammeln. Einmal hat man Kohlenstoffmonoxid betrachtet, das gehört zu der entsprechenden Veröffentlichung, und dann hat man noch Daten von neutralem Wasserstoff dazu genommen und auch von solchen Regionen, in denen es ionisierten Wasserstoff gibt. Und das ergibt zusammen ein konsistentes Bild, und die Rotationskurve, so wie sie jetzt hier aussieht, das weiß man heute auch, das ist jetzt nichts, auch nichts was die Milchstraße in irgendeiner Form besonders auszeichnen würde, die Rotationskurve von anderen Galaxien, die sehen alle auch, also anderen Spiralgalaxien zumindest, die sehen alle auch ähnlich aus. Und jetzt ist, wenn Sie sich das anschauen, dann würde man für einen starren Körper hier in irgendeiner Form eine flache Kurve erwarten. Und aufgrund dieser Minima und Maxima, die es gibt, aber auch aufgrund dieses Auslaufens hier nach hinten, weiß man dann eben, dass es sowas wie dunkle Materie geben muss, die dafür sorgt, dass auch bei Abständen, die eben so groß wie 16 Kiloparsec sind, diese Kurve hier flach weitergeht. Okay. Haben Sie dazu noch Fragen? Also das ist ein wichtiges Charakteristikum sozusagen, mit dem man auch verschiedene Galaxien, die man beobachtet hat, gegeneinander vergleichen kann. Was man zum Beispiel benutzt, wenn es jetzt darum geht, Spiralgalaxien untereinander einzuordnen, wenn man verstehen will, was für eine Physik dahinter liegt, wie diese Spiralarme und sowas entstehen, ob das irgendwas mit den Rotationskurven zu tun hat, ob das in irgendeiner Form ausgeprägter ist, wenn die Arme ausgeprägter beobachtbar sind oder was auch immer. Also zur Rotationskurve der Milchstraße. Zunächst mal Folgendes zu sagen. Wie ist das Ganze definiert? Man nimmt die Rotationsgeschwindigkeit als Funktion des Abstands. Und das macht man deshalb, weil man für jetzt verschiedene Annahmen, also zum Beispiel starren Körper oder die komplette Masse ist im Zentrum vereint, die komplette Masse ist homogen verteilt, sich diesen funktionalen Zusammenhang eben recht einfach ausrechnen kann und das dann mit den beobachteten Werten vergleichen kann. Es gibt also Aufschluss über die Massenverteilung. In dem Fall dann inklusive dunkler Materie. Und über das Verhalten, also wie sich diese Massen beim Rotieren verhalten, da gebe ich als Stichwort an, dass bei einem starren Körper eine flache Rotationskurve rauskommen sollte. Und was wichtig ist, auch für die nächsten Kapitel, die dann kommen, oder ja, nicht wichtig, also wichtig ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber was man beobachtet hat, ist, dass andere Spiralgalaxien, also Galaxien, die ähnliche Strukturen aufweisen wie die Milchstraße, auch ähnliche Rotationskurven besitzen. Das heißt, zum einen eben, es muss auch in diesen anderen Spiralgalaxien in irgendeiner Form diese dunkle Materie geben, damit das aufrechterhalten werden kann. Zum anderen aber auch der Mechanismus an sich, der die Galaxie zum Rotieren bringt und in ihre beobachtete Form sozusagen zwingt, das ist ein universeller Mechanismus und nichts, was jetzt auf die Milchstraße begrenzt wäre. Okay. So, bevor wir jetzt uns dem Zentrum der Milchstraße zuwenden, als einem Ort, ja, einem sehr dynamischen Ort, sehr interessanten Ort, auch was die Art und Weise angeht, wie man ihn überhaupt beobachten kann, möchte ich an der Stelle noch einen kleinen Abstecher machen, wieder mal zur Abstandsbestimmung, denn die ist ja auch wichtig. Und da jetzt zu den Methoden, die man anwenden kann, wenn man sich auf Sternhaufen konzentriert. Eine davon, die haben wir schon kennengelernt, dass man sich nämlich anschaut, wo denn eigentlich der Abknickpunkt von der Hauptreihe ist. Das kann man zur Altersbestimmung, aber auch zur Abstandsbestimmung benutzen. Die andere Methode, die ganz ähnlich funktioniert, ist, wenn man sich jetzt das Ensemble von so einem Sternhaufen anschaut und betrachtet, wo die Hauptreihe in diesem Sternhaufen liegt, dann kann man nicht nur den Abknickpunkt von der Hauptreihe sehen, sondern man kann sozusagen die ganze Hauptreihe auf den entsprechenden Wert verschieben, der einen eigentlich interessiert. Den man modelliert hat und bekommt damit eben auch den Abstand dieses Sternhaufens. Das Ganze nennt sich dann Hauptreihenfit und das ist rein statistisch sozusagen genauer als die Sache mit dem Abknickpunkt von der Hauptreihe. Denn dieser Abknickpunkt wird ja von den einigen wenigen Sternen im Haufen bestimmt, die sich jetzt gerade an diesem Abknickpunkt befinden, während der komplette Hauptreihenfit ja alle Sterne auf der Hauptreihe mit einschließt. Und damit wird einfach der statistische, der Fehler, den man da macht, kleiner. Also das ist analog zum Abknickpunkt von der Hauptreihe. Aber bessere Statistik. Also man macht einfach einen geringeren Fehler, weil es nicht so drauf ankommt, ob man jetzt genau den einen Stern noch mitnimmt oder nicht. Dann kann man Sternhaufen auch benutzen, um so eine Art Parallaxenmethode auszuführen. Das war ja die erste Abstandsbestimmung, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben. Und die Basis dafür war ja die astronomische Einheit, also der Abstand von der Erde zur Sonne. Und was man jetzt machen kann, ist eben die Basis zu vergrößern und damit auch den messbaren Abstand zu vergrößern. Und das Vergrößern dieser Basis funktioniert dann so, indem man sich eben jetzt nicht die Bewegung der Erde um die Sonne anschaut, sondern die Bewegung der Sonne ums galaktische Zentrum mit einbezieht. Da habe ich jetzt nur den, und zumindest habe ich keine einheitliche deutsche Übersetzung dafür gefunden. Der englische Begriff dafür ist Secular Parallax. Im Deutschen wird es dann oft einfach als Parallaxe mit größerer Basislänge geschrieben. Also Parallaxenmethode mit Basislänge zum Beispiel Sonne. Galaktisches Zentrum. Also im Prinzip können Sie, wenn Sie die Beobachtungen immer auf die entsprechende, auf das entsprechende System umrechnen, eine Basislänge wählen, wie sie Ihnen eben gut passt und dann einfach die Methode für weitere Punkte nutzen. Weiter entfernte Objekte benutzen. Und die dritte Methode, die man dann noch benutzen kann, das ist die Methode des Konvergenzpunkts. Und was man da macht, ist jetzt Folgendes. Man schaut sich die Geschwindigkeitsvektoren in so einem Sternhaufen an, bezogen auf die Beobachtungsrichtung, die man hat. Also wenn ich jetzt hier an die Stelle die Sonne setze, und dann hier den Kugelsternhaufen sitzen habe oder den Sternhaufen sitzen habe, dann ist es ja, also es ist jetzt natürlich nicht maßstäblich gezeichnet, dann ist es ja ein ausgedehntes Objekt, was aber eben aus einzelnen Sternen besteht. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass dieser ganze Sternhaufen sich mit einer bestimmten mittleren Geschwindigkeit bewegt, das ist hier die Geschwindigkeit v, dann kann man die ja, jetzt habe ich sie zu lang gemalt, die kann man ja zerlegen, auch wieder in eine Komponente entlang dieses Seestrahls hier. Und eine Tangentialkomponente dazu. So, hier haben wir einen Winkel Phi. Der taucht hier unten auch auf. Und jetzt ist es so, dass jedes einzelne Mitglied des Sternhaufens hat ja nun trotzdem eine eigene Geschwindigkeit. Ja? Und wenn man sich die, diese Geschwindigkeiten anschaut, also in der Skizze, so wie es jetzt hier gemacht ist, dann sind die ja in aller, dann sind die ja alle in irgendeiner Art und Weise zunächst mal parallel zu dieser Geschwindigkeit, mit der sich der ganze Sternhaufen bewegt. Und weil das jetzt aber von den Entfernungen so ist, dass diese die Geschwindigkeitskomponenten hier im Prinzip wie also von einer beliebig weiten Entfernung betrachtet werden, im Vergleich zum Unterschied, den die Komponenten zueinander aufweisen, ist es so, dass die alle auf einen Punkt zustreben. Ja? Also in diesem Bild wäre es ja so, dass die alle parallel sind, die Geschwindigkeitskomponenten. Und weil der Kugelsternhaufen jetzt aber so weit weg ist, ist das so, als wenn man von sehr weit weg entfernt die Unterschiede, also kleine Unterschiede betrachtet. Und das führt dann dazu, dass diese Vektoren hier eben auf einen Punkt zulaufen. Und dieser Punkt, auf den die zulaufen, der hängt mit dem Abstand vom Kugelsternhaufen insgesamt zusammen. Also das ist der Abstand d. Ich habe jetzt die Abbildung nicht mitgebracht. wenn man zum Beispiel die Hyaden betrachtet und da diese Zerlegung dieser Geschwindigkeitsvektoren aufzeichnet in ein Diagramm, dann kann man eben sehr schön beobachten, wie die, wenn man es ins Unendliche sozusagen verlängern würde, auf einen Punkt zulaufen. Geometrisch ist das ein ähnlicher Effekt, als wenn Sie jetzt hier stehen und dann eine Bahntrasse beobachten. Ja? Die Bahntrasse selber, die ist parallel, aber im Unendlichen entfernt sieht es trotzdem so aus, als würden sich diese beiden Schienenstränge dann treffen. Und genau das Gleiche passiert hier letztlich auch. Bei der Bahntrasse ist es so, dass einfach dann der Abstand dieser beiden Gleise bezogen auf den Abstand, auf die Beobachtungsentfernung klein sein muss, und genau das ist ja hier erfüllt, also geometrisch erfüllt. Okay. Also die Idee ist, dass die Geschwindigkeitsvektoren im Sternhaufen scheinen auf einen Punkt zuzulaufen, und wenn man den eben bestimmt, indem man das sinnvoll aufträgt, dann kann man daraus den Abstand des Sternhaufens bestimmen. Also was man da natürlich auch wieder stillschweigend annimmt, ist, dass, oder was man da angibt, ist der Abstand zum, ja sozusagen so ein mittlerer Abstand zu dem ganzen Sternhaufen, immer unter der Berücksichtigung, dass die Abstände der Sterne selber in dem Sternhaufen halt klein sind zu dieser kompletten Entfernung, die man da sieht. Okay, was die ganzen Methoden der Entfernungsbestimmung angeht, da haben Sie gemerkt, dass jetzt immer mal so einzelne dazugekommen sind. Wir werden dann am Ende der Vorlesung, beziehungsweise wenn es dann in die Kosmologie geht, werde ich Ihnen auch nochmal eine Zusammenfassung geben, für welche Abstände welche Methode geeignet ist und wie die alle aufeinander aufbauen. Denn man hat im Prinzip, also was man machen muss, ist letztlich von der Parallaxenmethode ausgehend, sich zu immer weiteren Entfernungen mit immer weiteren Methoden nach vorne hangeln. Und es ist aber immer so, dass die neuen Methoden, die dann draufkommen, die werden über die vorherige kalibriert. Ja, also man kann die nicht benutzen, ohne sozusagen bis an die Stelle zumindest mal einen Abstand gefunden zu haben. Okay. Ja, das war eigentlich alles, was ich Ihnen zur Kinematik in der Milchstraße erzählen wollte. Was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist eben, dass es sich um eine differenzielle Rotation handelt, dass es verschiedene Koordinatensysteme gibt, je nachdem, was man sich dann anschauen will. Was einfach daran liegt, dass wir eben mit der Sonne selber Mitglied der Milchstraße sind. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt im letzten Teil der Stunde heute noch zum galaktischen Zentrum. Das galaktische Zentrum zu beobachten, das ist sehr schwierig. Was momentan vor allem daran liegt, wo sich die Sonne sozusagen bezogen aufs galaktische Zentrum befindet. Wenn wir heute Richtung Zentrum schauen, schauen wir eigentlich auf die maximal mögliche Extinktion, die wir haben, also wirklich so. Dadurch, dass wir uns am Rand der Scheibe befinden, ist es so, dass der Blick ins Zentrum eigentlich durch Gas und Staub bestens versperrt ist. Wären wir ein Stückchen oberhalb der galaktischen Scheibe, wäre das Problem nicht so groß. Und im Carroll-Oslie gibt es so eine nette Zahl, die da sagt, wenn denn nur in einigen Milliarden Jahren es noch Menschen gibt, die das galaktische Zentrum beobachten oder was auch, wer auch immer das dann ist, die haben dann einen freieren Blick darauf, einfach weil die Sonne sich eben nicht exakt in dieser galaktischen Scheibe bewegt, sondern da auch eine Geschwindigkeitskomponente sozusagen aus der Scheibe raus besitzt. Aber das werden wir nicht mehr erleben. Und das hat dann dazu geführt, dass man sich Methoden hat einfallen lassen müssen, wie man das umgehen kann, also wie man die Extinktion umgehen bzw. einen Wellenlängenbereich finden kann, wo die nicht so stark zuschlägt, sodass man in irgendeiner Form noch einen Blick ins Zentrum werfen kann. Und damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was das für Extinktionen sind, das ist, also man nimmt an, auf jeden Fall größer als 30 Magnituden. Ja. Und damit wird ja auch klar, also selbst wenn da jetzt ein 30 Magnituden Stern sitzen würde, den würden wir nicht mehr sehen, weil das Licht einfach abgeschwächt ist und so viele von der Sorte gibt es jetzt nicht. Das ist das eine. Ja, und das andere ist das Zentrum selber. Das macht sich jetzt nicht so durch Strahlung bemerkbar in der Form, dass da eben jetzt irgendein sehr hell leuchtendes Objekt sitzen würde, sondern das wissen Sie ja auch schon aus unserem kleinen Abschnitt zu den schwarzen Löchern. Im Zentrum der, also im tatsächlichen Zentrum der Milchstraße befindet sich wohl ein schwarzes Loch, ein supermassives schwarzes Loch sogar, was so viel heißt, dass eben aus dem Schwarzschildradius um dieses schwarze Loch rum sowieso keine Strahlung mehr zu uns kommen kann. Alles, was zu nah an dem Zentrum dran sitzt, ist dann einfach nicht mehr beobachtbar. Und es ist in der Tat so, dass das, was wir über das Zentrum wissen, von zum Beispiel den Bewegungen derjenigen Sterne kommt, die sich möglichst nahe an dem Zentrum bewegen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, aber diese Sterne, die werden alle S, also die heißen alle S und dann 1, 2, 3, 4, also durchnummeriert. Wobei die Zahl nicht angibt, welches der nächste zum Zentrum ist, sondern die gibt, glaube ich, an, wann man denn das erste, wann man sie entdeckt hat und dann auch eine Bahnkurve beobachten konnte. Wenn man dieses Zentrum beobachten will, dann geht das auf keinen Fall mehr im sichtbaren Wellenlängenbereich. Man muss entweder zu sehr großen Wellenlängen gehen, also sowohl Infrarot als dann auch sogar darüber hinaus heutzutage, Mikro- und Radiowellenbereich. Einfach weil da die Abschwächung auch geringer ist. Also Sie haben große Wellenlängen und kleine Energien. Oder Sie gehen ins andere Extrem, Sie gehen zu möglichst hochenergetischer Strahlung, die dann in irgendeiner Form auch noch entkommt. Und das können Sie mit Röntgen- oder Gammastrahlung machen und das ist aber alles, was Röntgen und Gammastrahlung ist, ist dann satellitenbasierte Beobachtung. Und hier ist eben der Vorteil, dass Sie hohe Energien haben. Wenn man sich das Zentrum der Milchstraße dann betrachtet, oder was man findet, ist, dass das Zentrum im Bereich des Sternbilds Schützen liegt. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, dass die Sternbilder heute immer noch benutzt werden, um sozusagen Richtungen am Himmel anzugeben. Und was man da sieht, ist, dass es sich um eine, dass es da eine Radioquelle gibt, und die wird mit Sagittarius SGR A bezeichnet. Also das hat man schon zu Beginn der Radioastronomie herausgefunden, dass da in Richtung des Zentrums der Milchstraße eine starke Radioquelle sich befindet. Die hat man dann eben A genannt, weil es auch einen kleineren Teil B gibt. Und diese Quelle hier, dieses Sagittarius A, das teilt sich aber auch nochmal in verschiedene Komponenten auf, die sich jetzt wiederum durch besondere Eigenschaften auszeichnen. Also zunächst mal ist es so, wenn Sie in Richtung des Zentrums der Milchstraße schauen, hier sind Rektaszension und Deklination wieder aufgetragen. Sie sehen, das ist ein relativ kleiner Bereich, den man da ausgewählt hat, oder in den man da reinschaut. Und dann sieht man auf so einer Aufnahme im Radiowellenlängenbereich eben verschiedene Strukturen. Das ist hier angedeutet, einmal als östlicher Arm, dann nördlicher Arm, westlicher Arm und hier in der Mitte. Das ist dann das tatsächliche Zentrum, das ist Sagittarius A-Stern. Also das ist dieses untere hier. Was Sie in diesem Bild auch noch aufgetragen sehen, das sind so diverse Zahlen, und das sind jetzt wieder Geschwindigkeitskomponenten, die man den einzelnen Bereichen, also dem Gas in den einzelnen Bereichen zugeordnet hat. In diesem östlichen Arm fällt besonders auf, dass der Arm selber keine Schwarzkörperstrahlung emittiert. Und man glaubt heute, dass er dadurch zustande gekommen ist, also dass diese Struktur dadurch zustande gekommen ist, dass eben nah am Zentrum der Milchstraße eine Supernova-Explosion stattgefunden hat. Das liegt dann an der Kinematik, die das Ganze hat. Und man hat dann versucht, anhand von Beobachtungen das Alter, also wann denn diese Supernova dort stattgefunden haben sollte, zu datieren, und kommt da auf Werte von etwa 100 bis 5000 Jahre soll das her sein, dass an dieser Stelle hier eben eine Supernova-Explosion stattgefunden hat. Der westliche Teil hier, der so schraffiert eingezeichnet ist, der zeichnet sich dadurch aus, dass es hier ionisierten Wasserstoff gibt. Das ist nun auch was Besonderes. Und was man auch sehen kann, ist, dass der hier ja so leicht gebogen ist. Und da haben manche auch vermutet, dass das so eine Art Mini-Spiralstruktur sozusagen im Zentrum der Galaxie ist. Also dass letztlich das, was wir im Großen sehen, wenn man die ganze Galaxie beobachtet, auch auf kleineren Skalen zustande kommt, wenn man sich direkt ins Zentrum bewegt. Das ist dieser westliche Arm hier. Zu dem nördlichen habe ich jetzt keine weiteren Besonderheiten gefunden. Und das eigentliche Zentrum hier in der Mitte, Das ist eine Quelle für Radiostrahlung, also im Radiowellenlängenbereich, die sehr, sehr punktförmig sein muss. Und wenn man anhand der Strahlung berechnet, was für eine Masse auf welchem Durchmesser da sitzen muss, damit diese Strahlung frei wird, dann kommt man eben dazu, dass es sich um ein supermassives schwarzes Loch handeln muss. Die Abschätzungen selber, welche Masse das schwarze Loch hat, die kommen aber nicht aus der Beobachtung dieser Strahlung da, sondern eben aus den Trajektorien, die Sterne haben, die sich nahe am Zentrum bewegen.
Wie kann es denn überhaupt sein, dass der Radiostrahlung von dem schwarzen Loch kommt, weil ja eigentlich keine Strahlung rauskommt?
Ja, das ist also auch nicht aus dem schwarzen Loch direkt, sondern das ist sozusagen die Masse, die auf das schwarze Loch hin akkretiert. Das passiert auch in der Akkretionsscheibe und während das passiert, wird Strahlung abgegeben. Also das sind sozusagen die äußersten beobachtbaren Grenzen des schwarzen Lochs. Ja. Und anhand dieser der Berechnung sozusagen, welche Massen man eigentlich braucht, die da wie in welchem, also beschleunigt werden, kann man eben bestimmen, dass die Masse, die da angesammelt ist, ein schwarzes Loch sein muss. Okay. Ja, was man außerdem noch gefunden hat, ist, dass hier an der Stelle insbesondere auch eine Quelle für Gammastrahlung sitzt. Und zwar für 511 KeV Gammaquanten. Die sieht man also stark bevorzugt aus dieser Richtung kommen, wo in etwa auch das also diese Radiostrahlung emittiert wird. Und die Idee dahinter ist, dass das eben auch dadurch zustande kommt, wenn die Materie Richtung schwarzes Loch akkretiert wird, dass durch diese Massenakkretion Positronen entstehen, also Antiteilchen, und wenn die dann wiederum zerstrahlen und 511 KeV Gammaquanten emittieren, also da, so kann man sich vorstellen, dass die Strahlung daherkommt. Allerdings, wenn man das genauer berechnet, dann ist es so, dass die Werte, die dann rauskommen für die Masse des schwarzen Lochs, eigentlich viel, also um Größenordnungen zu gering sind als das, was wir aus den anderen Beobachtungen kennen. Es muss also noch eine zusätzliche Quelle für diese 511 KeV-Strahlung geben. Und das ist dann ja auch ein Grund, warum man eben glaubt, dass irgendwo hier noch eine Supernova hochgegangen ist, bei der insbesondere eben auch Beta-Plus-Strahler entstehen, also instabile radioaktive Isotope, die einen Beta-Plus-Zerfall durchführen. Auch da werden Positronen frei und wenn die dann zerstrahlen, dann können die eben auch zu dieser Intensität beitragen. Okay. Ja, so sieht das auf so einer Radiokarte aus. Im Carroll-Oslie finden Sie das Ganze dann auch nochmal, wenn man das sozusagen in Helligkeitsstufen abbildet, und da sieht man eben dann auch diese drei Strukturen hier nochmal ganz schön. Und es gibt hier in der Mitte dann auch noch so einen Balken. Okay, haben Sie da noch Fragen zu? Ja, okay, das passt da ja eh nicht mehr drauf. Dann fasse ich das gerade noch kurz zusammen. Was jetzt auch nicht auf der Folie steht. Also wir beobachten Emission von 511 KeV Strahlung. Und das ist eine ganz typische Signatur für Annihilation, also Zerstrahlung von Positronen. Und das kann eben von der aus der Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs kommen, beziehungsweise aus radioaktivem Zerfall zum Beispiel von Aluminium 26 oder auch Nickel bzw. Kobalt 56. Und das sind typische Produkte von Supernova-Explosion. Wenn man wissen will, welche Masse das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie haben sollte, dann beobachtet man Sterntrajektorien nahe des Zentrums. Man muss dann an der Stelle natürlich beachten, dass durch diese Ansammlung der Masse dieses schwarzen Lochs die Raumzeit da gekrümmt ist. Also man muss relativistisch rechnen. Und dann aus der Bewegung auf die Masse schließen. Und dann kommt man auf eine Masse im Zentrum, von etwa 3 mal 10 hoch 6, 3,7 mal 10 hoch 6 Sonnenmassen. Und weil man aus dem Zentrum selber aber eben auch keine Strahlung sieht, geht man dann davon aus, dass diese Masse sich eben zu einem schwarzen Loch zusammengezogen hat. Okay. Gut. Am Montag bin ich nicht da. Die Vorlesung findet aber trotzdem statt. Da wird mich die Anne Sauerwein vertreten, die ist Postdoc bei mir. Und die wird dann mit Ihnen jetzt von der Milchstraße weg mehr allgemein auf Galaxien zu sprechen kommen. Und das Ganze fangen wir erstmal damit an, einen Überblick zu verschaffen, was es für Typen von Galaxien gibt und durch was die sich jetzt im Einzelnen auszeichnen. Okay, vielen Dank.